SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Pascal Fournier, guten Tag. Es war die erwartete Lehrveranstaltung darüber, wie man Fakten so lange verdrehen kann, bis am Ende ein perfektes politisches Paralleluniversum entsteht. Wladimir Putin hat seine Rede zum Tag des Sieges gehalten, jenem Tag, an dem in Russland des Sieges über Nazi-Deutschland gedacht wird. Wobei im Mai 2022 der Sieg gegen Nazi-Deutschland etwas in den Hintergrund tritt angesichts der aktuellen Spezialoperation in der Ukraine. Christina Nagel fasst den Feiertag und Putins Rede in Moskau zusammen.
Der Einsatz russischer Truppen in der Ukraine aus Sicht von Präsident Putin war er unausweichlich. Es sei die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt gewesen, erklärte er in seiner Rede auf dem Roten Platz. Russland habe damit präventiv eine Aggression abgewehrt. Der Aggressor aus Kreml-Sicht, die NATO. Die Allianz habe nicht nur alle Versuche Russlands für gegenseitige Sicherheit zu sorgen ignoriert, sondern auch damit begonnen, die Ukraine militärisch zu erschließen. Die Sicherheit Russlands sei in Gefahr gewesen, und zwar gleich doppelt. Denn der Westen, so Putins Vorwurf, bewaffne in der Ukraine Neonazis. Putin warnte vor einer Wiederholung des Schreckens eines globalen Krieges, machte aber klar, dass Russland bereit sei, nach dem Vorbild seiner Vorfahren die Unabhängigkeit, die Werte und Sicherheit Russlands mit allen Mitteln zu verteidigen und dafür auch Opfer zu bringen.
Die russische Armee hat weitere Ziele in der Ukraine beschossen. Nach Angaben der Regionalverwaltung von Luhansk wurden dabei in einer Ölraffinerie Produktionsanlagen beschädigt. In der Nähe von Kharkiv sollen mehrere Menschen durch Raketenangriffe getötet worden sein. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, russische Truppen hätten im Osten der Ukraine Waffen zerstört, die vom Westen geliefert worden seien. Auch heute lassen sich solche Angaben aus dem Kriegsgebiet nicht unabhängig überprüfen. Erst einmal eine Nacht drüber schlafen. Ein guter Tipp, wobei der Schlaf in Wahlnächten in der Regel eher zu kurz kommt. Heute, am Tag nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, haben sich die mehr oder weniger ausgeschlafenen Akteure in Kiel die Ergebnisse von gestern nochmal genauer angeschaut. Die Reaktionen aus dem Land fasst Anna Grusnick zusammen.
Ministerpräsident Günther betonte, er wolle das Jamaika-Bündnis am liebsten fortsetzen. Er benötigt zum Regieren aber rechnerisch nur einen weiteren Partner. Er werde in den kommenden Tagen mit beiden Parteien Gespräche führen, so Günther. Grünen-Spitzenkandidatin Heinold sagte, sie gehe davon aus, dass man entweder wieder Regierungsverantwortung trage oder hammerharte Oppositionsarbeit machen werde. Die FDP, die rund 5 Punkte verlor, hob noch am Abend die gemeinsamen Schnittmengen mit der CDU hervor und hofft auf eine erneute Regierungsbeteiligung. Jubelstimmung beim dänisch orientierten SSW, der das beste Ergebnis seit Gründung einfuhr. Große Enttäuschung bei der SPD in Schleswig-Holstein. Von einem bitteren Ergebnis sprach SPD-Landeschefin und Bundesvize Midyatle. Die AfD ist im neuen Landtag nicht mehr vertreten.
Wie heißt es so schön? Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Waisenkind. Und so gab es auch heute in der Bundeshauptstadt ein breites Emotionsspektrum angesichts der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Und besonders bei zwei Parteien gab es heute lange Gesichter. Bianca Schwarz berichtet aus Berlin.
Die SPD fährt in Schleswig-Holstein einen ihrer größten Verluste seit über 10 Jahren und das schlechteste Ergebnis in der Landesgeschichte ein. Als einer der Gründe dafür gilt, dass die Partei Umfragen zufolge immer stärker verliert in ihrem Kernkompetenzgebiet soziale Gerechtigkeit. Die andere große Verliererin in Schleswig-Holstein ist die AfD. Sie verpasst die 5%-Hürde und damit den Wiedereinzug in den Landtag. Eine für den Vormittag angekündigte Pressekonferenz der AfD zum Wahlergebnis wurde kurzfristig abgesagt.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat erstmals in seiner Geschichte eine Frau an seiner Spitze. Jasmin Fahimi wurde am Vormittag zur neuen Vorsitzenden gewählt. Fahimi, der Name sagt vielleicht dem einen oder der anderen noch etwas. 2014 und 2015 war sie Generalsekretärin der SPD, anschließend Staatssekretärin im Arbeits- und Sozialministerium. Und jetzt folgt sie Rainer Hoffmann an die Spitze eines der größten Gewerkschaftsbünde der Welt. Und dass sie mal hohe Funktionärin der SPD war, heißt nicht, dass Fahimi im neuen Amt gegenüber der Bundesregierung zahm auftreten will.
Die Bundesregierung besteht ja erstens nicht nur aus Sozialdemokraten und zum Zweiten ist es so, dass wir als DGB auch Forderungen und Erwartungen haben, die schon auch substanzieller an die gesellschaftliche Ordnung rangehen. Wir wollen mehr Mitbestimmung in auch dem wirtschaftlichen Geschehen dieses Landes und das wird sicherlich an ein paar Punkten auch noch Reibung geben.
Fokus Südwest.
Im Kreis Calw ist gestern Nachmittag in einem Wohnhaus ein Batteriespeicher für Solarstrom explodiert. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Fabiola Germer.
Laut Polizei sei weißer Rauch aus dem Haus gestiegen, als die Bewohner nach Hause kamen. Sie versuchten noch zu löschen, erlitten dabei aber leichte Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei mitteilt. Gegen 17.30 Uhr sei die Feuerwehr dann alarmiert worden. Kurz bevor die Einsatzkräfte eintrafen, sei es dann zu einer Explosion gekommen. Durch die Druckwelle wurden alle Scheiben der Wohnungstüren, die Kellerfenster und die der Haustür zerstört. Als die Löscharbeiten beendet waren, zeigte sich, dass der Batteriespeicher die Ursache für den Brand war.
Wie kann ein Akku überhitzen, in Brand geraten, explodieren? Naja, ganz grundsätzlich lässt sich sagen, wenn technisch etwas nicht so ist, wie es sein sollte an der Anlage. So ein Batteriebrand bzw. eine Akkuexplosion ist grundsätzlich etwas ziemlich Seltenes. Solarbatterien seien eigentlich sehr sicher, das sagte der Batterieforscher Karl-Heinz Pettinger von der Hochschule Landshut heute im SWR-Interview. Allerdings nur eine wackelige Zelle unter 100 genügt. Und es kann fatale Folgen haben.
Das sind einfach wie bei der Fahrradkette eine Hintereinanderschaltung von Elementen. Und das schwächste Element definiert die ganze Kette. Das bedeutet, dass eigentlich in der Kette zum Beispiel 99 Zellen sich absolut normal verhalten und eine Zelle krank ist, mit etwas erhöhten Innenwiderstand hat und die wird dann überlastet. Und dann tritt eigentlich das Fatale ein, denn ab 220 Grad Temperatur der Zelle kann die einen sogenannten Thermal Runaway erleiden und eine Zelle propagiert ihre Energie auf die nächste Zelle. Sprich, die eine Zelle fängt Feuer und die andere nach ein paar Sekunden daneben, die gar nichts dafür kann, die absolut gesund war, sich elektrisch normal verhalten hat, die wird aufgrund der Erhitzung ebenfalls mitgezunden.
Und irgendwann brennen und später explodieren eben alle. Das Land Baden-Württemberg will eine Rekordsumme in neue Regionalverkehrszüge investieren. Für rund 2 Milliarden Euro sollen 130 neue Doppelstockzüge angeschafft werden. Sie werden im Zusammenhang mit Stuttgart 21 gebraucht, wie SWR-Reporter Anno Knüttgen erklärt.
Die Züge sind für den Regionalverkehr auf den Stuttgarter Netzen bestimmt, also für Verbindungen, die durch den künftigen Tiefbahnhof führen. Weil dort in der Regel 2 Züge hintereinander auf einem Gleis halten sollen, muss mit kürzeren Zügen geplant werden. Damit trotzdem Platz für mehr Fahrgäste ist, sollen die Doppelstöcker zum Einsatz kommen. Sie werden unter anderem mit WLAN, Klimaanlagen und Fahrradplätzen ausgestattet sein. In ungefähr 3 Jahren sollen die ersten Züge ausgeliefert werden. Bezahlt werden sie aus Bundeszuschüssen.
Die noch ziemlich neuen Züge, die aktuell im Stuttgarter Regionalverkehr fahren, die sollen dann übrigens anderswo im Land zum Einsatz kommen. Die Bundeswehr reaktiviert Logistikeinheiten, um bei Bedarf schneller reagieren zu können. Heute werden auch das Bundeswehrmateriallager Hartheim und das Munitionslager in Walldürn, beide im Neckar-Odenwald-Kreis, wieder geöffnet. Mit mehreren Soldaten und insgesamt mehr als 100 zivilen Beschäftigten. Nach Angaben der Bundeswehr hat das nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun.
Und sonst so?
Wissen Sie was? Vergessen Sie PISA. Schließlich gibt es Gau-Weinheim bei Alzey. Ist erstens näher als Pisa und in Gau-Weinheim steht der schiefste Turm der Welt. Der möglicherweise demnächst offiziell anerkannte Weltrekord freut natürlich auch den Bürgermeister Hans-Bernhard Krämer.
Ich bin ja hier geboren, ich kenne den Turm schon seit meiner frühesten Kindheit. Aber so direkt ist einem das nicht so bewusst gewesen, dass er doch so schief ist. Und als wir dann vermessen haben, dass er nun mal an alle 4 Seiten unterschiedlich schief ist, und dann haben wir, oh, das ist ja ein Unikum, das ist also schon eine Sehenswürdigkeit, eine Einmaligkeit.
Der mittelalterliche Glockenturm in Gau-Weinheim hat übrigens eine Neigung von 5,38 Grad. Zum Vergleich, der berühmte schiefe Turm in Pisa neigt sich nur um 3,97 Grad. Und das auch nur in eine Richtung. Ich sag's doch, vergessen Sie Pisa.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.